Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich bin Cornelius Schulz, komme aus dem Sauerland, aus Meinerzagen. Ich habe ganz herzliche Grüße mitgebracht von Robert Köhner und von den Geschwistern aus dem Missionswerk Friedensbote. Ich bin in Kasachstan geboren. Ich bin einer von 6 Burschen. Wir waren 8 Kinder, 6 Jungs und 2 Mädchen. 1978 sind meine Eltern damals rausgeschmissen worden. Da sind wir nach Deutschland gekommen. Im gleichen Jahr hat der Herr Jesus mich gefunden. Im Sommer 78 hat sich mein Herz aufgetan für den Herrn Jesus. Ich bin sehr dankbar bis heute darüber, dass ich dem Herrn dienen darf. 85 habe ich heiraten dürfen. Meine Frau Anna, sie hat ganz herzlich grüßen lassen, auch. Wir haben gemeinsam 4 Kinder, 3 Töchter, einen Sohn. Jetzt mittlerweile 2 Enkelkinder, sind wir sehr dankbar dafür. 3 Töchter sind aus dem Haus und der Jüngste ist noch zu Hause. Und wir haben noch 2 Pflegekinder, knapp 2 Jahre und knapp 6 Jahre alt. 95, da war schon der eiserne Vorhang gefallen. Da haben wir überlegt, was machen wir in Deutschland? Alle fahren hin und evangelisieren, Christen, Sekten, jeder hat eine Botschaft. Nur wir sitzen in Deutschland und geschieht nicht viel. Und der Herr hat uns aufs Herz gelegt, nach Russland als Missionare zu gehen. Und so bin ich mit meiner Frau und 4 Kindern damals, 95, umgezogen, wieder zurück nach Russland. Östlich von Moskau, 400 Kilometer, die Stadt heißt Gorki. Oder damals Nizhny Novgorod, da waren wir bis 2003 missionarisch unterwegs in Gemeindegründungsarbeit. War eine sehr gesegnete Zeit, wir sind bis heute sehr dankbar. Meine Kinder sagen, das war die schönste Zeit, die wir hatten, obwohl das auch eine sehr schwere Zeit war. Wir hatten teilweise im Jahr bis zu 2 Umzüge gehabt, weil es sehr schwierig war, dort Fuß zu fassen, aber der Herr hat uns durchgeholfen. Da ich als Werkzeugmechaniker im Beruf war und zurückgekehrt bin 2003 nach Deutschland, bin ich wieder in meinen Beruf zurück als Werkzeugmechaniker und habe gearbeitet bis 2012 in meinem Beruf. Und dann bekam ich so eine Einladung nach Friedensbote. Aber weil wir uns eben seit vielen Jahren kennen, seit 30 Jahren kenne ich das Missionswerk. Und ich wohne auch jetzt 200 Meter Luftlinie vom Missionswerk Friedensbote. Und da haben die Brüder angefragt, ob ich nicht mir vorstellen kann, mitzuarbeiten. Und dann haben wir gebetet gemeinsam zu Hause mit meiner Frau. Und seit 2012, September, sind jetzt gerade 2 Jahre voll geworden, bin ich als Mitarbeiter beim Missionswerk Friedensbote. Ich bin sehr dankbar. Keine neue Arbeit, keine neue Kultur. Russland, Ukraine, das ist doch das, wo wir geboren sind. Die Sprache beherrschen wir und die besten Bedingungen für eine Zusammenarbeit. Ich bin sehr dankbar, auch auf dieser Weise dem Herrn dienen zu dürfen. Das ist vielleicht kurz zu mir, zu meiner Person. Das Missionswerk Friedensbote brauche ich wahrscheinlich nicht vorstellen. Hier waren doch einige Geschwister gewesen, Robert jedenfalls, der auch grüßen ließ. Ja, zurzeit sieht es so aus, dass wir doch sehr konzentriert sind in die Ukraine. Also betet dafür, dass Gläubige sowohl in Russland als auch in der Ukraine vernünftig sind, dass sie geistig sind, nüchtern sind. In Epheser 2 lesen wir, dass Gott die Barrieren, die nationalen Barrieren zerstört hat. Aber jetzt merkt man auch unter Christen, dass die Parteiungen ergriffen haben für jeweils ihr Land und sich selbst sogar verbal ungut vielleicht kommunizieren im Internet, Facebook und so weiter. Beten wir für die Gemeinden, für Gott, für sein Werk, dass wir nicht dazu beitragen, dass Gott entehrt wird. Wir haben hier den Predigttext aus Matthäus 4 vor uns liegen. Und ich habe so überlegt, Matthäus 4, das ist die Versuchung Jesu. Was können wir daraus lernen? Also, wie verhalten wir uns, wenn wir versucht werden vom Teufel? Oder? Das ist doch unsere Lektion auch. Aber mich hat letzte Zeit beschäftigt, was steht dahinter, hinter Matthäus 4? Wenn wir sagen, wir haben Matthäus 4 gelesen, wir haben verstanden und jetzt wissen wir, wie wir gegen Versuchung und gegen den Feind ankämpfen und gegen die Sünde kämpfen, dann ist das ja nur eine Anwendung von Matthäus 4. Aber was hat Matthäus 4 wirklich auszusagen? Um das deutlich zu machen, möchte ich erstmal mit euch ins Alte Testament gehen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht teilweise, das Volk Israel versagt über Jahrhunderte. Erst wird das Nordreich weggeführt, 130 Jahre später wird das Südreich weggeführt von Nebukadnezar nach Babel. Und das Volk Israel ist in Babel, in Gefangenschaft, da ist der Herrscher Nebukadnezar. Nebukadnezar hat mittlerweile geografisch das größte Reich erobert und in Besitz genommen und ist König über ein Riesenreich, was vorher nie so da gewesen ist. Und da ist mittendrin auch das Volk Israel. Was tun diese Könige, die wirklich solche große Erfolgserlebnisse haben und so viel Erfolg wirklich aufweisen können? Die tun genau das, was wir tun oft. Wir erheben uns. Wir werden erheblich, vielleicht stolz, arrogant. Und da möchte ich jetzt aus Daniel 2 etwas vorlesen. Der König Nebukadnezar, der war vielleicht in seinem größten Wahn immer in Gedanken. Sein erster Gedanke war sein Reich, morgens, wenn er aufstand. Der letzte Gedanke abends, wenn er ins Bett gegangen ist, wie klasse er ist und wie er Menschen, Millionen Menschen damals schon versklavt hat. Ja, aber er kannte nur seine Seite, das, was er sieht. Und dann bekommt er einen Traum. Und diesen Traum kann keiner deuten. Seine Weisen, seine Zauberer, die ganzen Menschen, die mit okkulten Optionen und Möglichkeiten damals vielleicht gewirkt haben, selbst sie konnten diesen Traum nicht deuten und nicht erklären. Da der König auch sehr schlau war, wusste er, dass er auch belogen werden kann. Und da wollte er eine Nummer sicher gehen, dass der Traum wirklich richtig ausgelegt wird, sollten diese Menschen erstmal erklären, was sie geträumt haben. Schlau. Also wenn ihr sagt, was ich geträumt habe, dann weiß ich auch, dass eure Auslegung stimmen wird. Zeithalber kann ich nicht auf die Details eingehen und die Wahrsager schaffen es nicht. Dann kommt der Daniel. Und der sagt dem König in Daniel 2 folgendes, Vers 31. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold. Seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Also diese Statue hat der König gesehen im Traum und jetzt sagt der Daniel, wie die Statue aussah, welches Metall oder aus welchem Material. Und dann sagt Daniel weiter, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne zu tun von Menschenhänden. Und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. So, das war der Traum. Und der König war beunruhigt, was soll das bedeuten? Das ist ein Stein, der löst sich nicht von Menschenhänden und der deppert davor vor dieser Statue, sie zerschlägt, die wird zerschlagen. Und dann kommt der zweite Teil, Jetzt sagt erstmal Daniel, was du, o König Nebukadnezar, geträumt hast. Und dann kommt der zweite Teil und er sagt, was das zu bedeuten hat. Er muss den Traum auslegen. Und da möchte ich Vers 44 lesen. Da steht, aber in den Tagen jener Könige, er erklärt erst, dass es viele Könige sind, das Haupt bist du, dann die Schulter, die Brust und so, das dann der Nächste und dann unten das Nächste, Eis mit Lehm, das wieder der nächste König und sie werden alle zerschlagen werden. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, also Gott des Himmels wird ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nie untergehen wird. Mit anderen Worten, Nebukadnezar, dein Haupt ist Gold, vielleicht die größte Herrlichkeit eines Königreichs, das wird zerschlagen. Aber es werden noch andere kommen und sie werden alle zerschlagen werden. Aber ein Königreich wird nochmal auftauchen und auftreten, das wird nie untergehen. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Also mein Thema von heute, ein Königreich, was niemals zugrunde geht. Was nie einer zerstören kann. Und was niemals in jemandes Hände abgegeben wird. Es wird keinem Menschen abgegeben. Unter Königen ist es ja so wie in Familien. Ja, man wird älter, dann muss man überlegen, was ist mit allem, was wir gesammelt haben, aufgehäuft haben. Dann bekommen es die Kinder. Die sortieren das schon auseinander. Und bei Königen ist es genauso. Was ist nach mir? Wer bekommt das Königreich? Und das sind meistens ihre Söhne. Dann lesen wir weiter in Kapitel 4. Nebukadnezar, der hat von dieser Situation vergessen. Vers 27. Da begann der König und sprach. Also Vers 26, 12 Monate später, nämlich erging er sich auf seinem königlichen Palast in Babel, also der ging spazieren auf seiner riesen Terrasse da auf dem Dach irgendwie, und da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Und das ist bekannt, dass der Nebukadnezar er war ein grausamer Herrscher. Der hat nur einer Recht gehabt, das war er. Und jetzt geht er spazieren auf seiner Terrasse, auf dem Balkon, man kann sich das so, das Zentrum vorstellen, Paläste, die ganzen Häuser, Tempel, Anlagen. Und dann, alles habe ich mir erbaut, mit meiner Kraft, zu meiner Herrlichkeit, zu meiner Majestät. Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Punkt. Das hört er plötzlich. Und dann wird er zu so einem Ungeheuer, was da beschrieben wird, was auf den Wiesen dann rumgeht und vom Regen benässt wird. Er wird wieder hergestellt, lobt Gott wieder. Und dann wird sein Sohn Belsatzer König. Und wir lesen, dass Belsatzer eine Party veranstaltet hatte in diesem Tempel. Und er hat wahrscheinlich Hunderte oder Tausende von Gewaltigen eingeladen und Frauen, Prominenz war da, vielleicht die Obersten des Militärs. Und dann haben sie Party gefeiert, Wein getrunken. Und dann erinnert sich der Belsatzer plötzlich, oh, wir können das nochmal steigern. Mein Vater hat doch aus Jerusalem irgendwelche goldene Gefäße mitgebracht aus dem Tempel. Dann hat er die bringen lassen, haben sich Wein reingeschüttet in diese Gefäße. Und dann mit den goldenen Gottesgefäßen haben sie die erhoben, Prost, lass uns mal trinken auf unsere Götter und auf unsere Herrlichkeit. Aber was die nicht wussten, was in dieser Zeit passiert, da waren die Meder schon zu Gange, unten drunter. Und mitten in der Party erscheint die Hand, irgendeine Hand erscheint da und graviert etwas rein in den Marmor hinein. Und der König erschrickt. Und wieder muss Daniel kommen. Und da lesen wir, dass der König Belsatzer gewogen ist, das Reich ist von ihm genommen, er ist so leicht erfunden worden. Und Daniel, der sagt ihm, du aber, Kapitel 5, Vers 22, Belsatzer, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Also Belsatzer war informiert über seinen Vater, seine Träume, seine Geschichte über Daniel, dass sie gottesfürchtig waren, dass es ein Königreich aufgebaut wird, dass nichts zugrunde geht. Und du hast das alles gewusst und hast dich nicht gefürchtet. Und in der Zeit sind die Meder schon an dem Abend unterwegs gewesen. Die haben das Wasser, was unter die Stadt, unterhalb der Erde, unterhalb der Mauern durchging für die Stadt, das haben sie abgeleitet durch dieses Tunnel. Und da sind die Meder eingestiegen und sind zu Fuß rein, ja, mittendrin in die Party hinein. Und da war der Königssessel noch warm, als der Darius sich draufsetzte. In der gleichen Nacht wurde Belsatzer umgebracht. Und schon ist das goldene Haupt weg. Und seitdem begann das Rennen um die Weltmacht, um die Imperien. Das Medo-Persische Reich musste aufgegeben werden, weil Gott die Welt regiert und nicht die Menschen. Dann kamen die Griechen, die mussten aufgeben, die haben mit einer ganz großen Wucht Kriege geführt, haben große Territorien eingenommen. Auch Alexander der Große schaffte es nicht zu erhalten. Dann kamen die Römer und immer werden Reiche aufgebaut. Und schließlich ist die Frage, wann wird denn das richtige Reich aufgebaut, von dem Daniel gesprochen hat? Und erst kommen wir mit euch nach Matthäus 3. Bevor wir 4 lesen, schlagen wir mal Matthäus 3 auf. Da steht etwas über Johannes. 3, Vers 1. Römer mittendrin, dieses Imperium, diese gewaltigen Römer, ein Riesenterritorium herrscht über den Nahen Osten, über Jerusalem, Israel, über alles. Und da kommt ein Mensch. Matthäus 3, Vers 1. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Reich der Himmel, aha, da sind wir wieder. Daniel 2. Aus dem Himmel wird Gott etwas bewirken. Und jetzt kommt Johannes der Täufer und er sagt, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Reich der Himmel ist so nahe, dass wir es schon greifen können. Und er geht und tauft viele Menschen im Jordan. Was die Menschen aber nicht wussten, dass der König dieses neuen Reiches geboren ist, dass er schon mitten unter ihnen ist, der Jesus, der zukünftige König. Sein Königreich wird immer bestehen. Es wird nie zugrunde gehen. Es wird nie einem anderen abgegeben werden. Da kommt Johannes, Vers 13, Kapitel 3 in Matthäus, aus Galiläa an den Jordan zu. Entschuldigung, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hier wird der neue König vorgestellt. Er wird getauft. Er unterscheidet sich mitnichten von anderen Männern. Jesus hat sich nicht äußerlich unterschieden. Aber der Himmel wird aufgerissen und der Gott selbst sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Menschen haben geguckt. Bis dahin Mose, Elia, Elisa, egal wie sie hießen, selbst Johannes der Täufer. Gott hatte an den Menschen kein Wohlgefallen, weil die doch auch in Sünde geboren sind, auch in Sünde gestorben sind. Elia nicht, aber Elia ist ja entrückt. Aber hier ist einer, der tut den Willen Gottes. Und jetzt ist er öffentlich präsentiert worden. Stellt euch vor, da ist die Taufe, Gott bekennt sich zu ihm. Und jetzt muss sich dieser zweite Adam vom ersten unterscheiden. Der erste Adam ist im Garten Eden in Sünde gefallen. Der hat Gottes Gedanken und Gottes Willen nicht erfüllt. Der war ungehorsam. Und jetzt nimmt ihn der Geist Gottes, Kapitel 4, Vers 1. Und jetzt sind wir bei unserem Text. Da lesen wir Vers 1. Darauf wurde Jesus, also nach der Taufe, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wird. Hier, der Geist Gottes führt ihn in die Wüste, damit Jesus auf Herz und Nieren geprüft wird. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Also ich vermute sogar kein Wasser. Der war sehr, sehr hungrig nach 40 Tagen in der Wüste, der Herr Jesus. Da ist doch einer, der sich kümmert, der Mitleid hat. Und der Versucher trat zu ihm, der Satan, der jeden Tag zu dir und zu mir Zutritt hat. Er ist so verständnisvoll. Er kann mich verstehen, dich verstehen. Und er macht sehr viele Vorschläge. Und hier macht er auch auf einen, ja, der Verständnis hat, Mitleid hat. Und er sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Wisst ihr, was der Unterton für mich persönlich hier ist? Der Unterton ist folgendes. Jesus, du bist doch der zukünftige König, oder nicht? Ja, ich bin's. Wir hatten die Welt geschaffen. Das steht doch in Kolosser 1, Hebräer 1, 1. Mose 1. Und Gott sprach und das wurde. Und Gott hat Galaxien geschaffen, die Erde, alles, alles hat er durch sein Wort geschaffen. Jesus, hast du Hunger? Ja, ich verschmachte. Sprich doch, weißt du, wie damals bei der Schöpfung. Schau mal, diese Steine, die sehen aus wie Semmel vom Weiten. Für dich ist es doch eine Kleinigkeit, sprich doch. Und dann kannst du deinen Hunger stillen. Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. In Johannes 6 streiten die Pharisäer mit Jesus über das wahre Brot. Da sagt Jesus ganz simpel, haben eure Väter Brot gehabt in der Wüste? Ja, sie sind doch gestorben. Also lebt der Mensch nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes hervorkommt. Das ist der Schlüssel zum Leben, aber nicht die Brötchen und die Brote. Das Brot und die Brötchen, die halten nur, wie lange? Ein paar Stunden. und dann ist wieder Hunger da. Und in der Wüste kommst du damit nicht aus mit den paar Stunden. Da brauchen wir einen guten Wüstenkenner, einen Wüstenführer. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Die Zinne des Tempels, 130 Meter hoch. Da stand ich vielleicht schwindelfrei am Ende oder auf der Kante. Und da spricht er zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seine Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Eine ganz andere Variante von Versuchung. Bei der ersten sagt der Jesus, es steht geschrieben. Und sofort hat der Satan für dich einen Vorschlag. Oh, genau, ich weiß auch ein Bibelvers. Schau mal, da steht etwas geschrieben. Psalm 95. Mach das doch, vertraue Gott und beweis, dass du wirklich Gottes Sohn bist. In Garten Eden, kennst du diese, weißt du noch, wie es da heißt? Hat Gott wirklich gesagt? Hier sagt er, wenn du Gottes Sohn bist, bist du wirklich Gottes Sohn? Mach das. Und zitiert aus Psalm 95. Wisst ihr, was da in Psalm 95 steht? Da ist die Rede über einen Menschen, dem es sehr dreckig geht. Dem es nicht gut geht. Der hat ganz viel Not und Probleme. Über einen Menschen, dem es elendig geht, aber auf Gott vertraut. Um einen Gerechten geht es da, der von Gottlosen dauernd vielleicht irgendwie bedrückt wird. Vielleicht ist er arm und wird nicht satt bis zum Abend. Über den steht geschrieben, dass er auf Gott vertrauen soll und Gott wird seine Engel senden. Er wird dich durchtragen. Vertrau auf Gott. Gott wird dich durchtragen. Aber nicht, wenn du jetzt irgendwo am Wolkenkratzer stehst und dann runterspringst und sagst, jetzt möchte ich ohne Fallschirm, ohne meinen Fuß zu stoßen, unten ankommen, weil ich auf Gott vertraut habe. Das machen übrigens die Schlangensektierer in Amerika. Die hantieren mit vielen Schlangen herum, weil sie sagen, Matthäus, in Markus 16 steht ja geschrieben, auch Schlangen werden beißen Skorpionen, das wird nichts passieren. Das Gift ist dann ungiftig sozusagen. Das ist Versuchung Gottes. Gott wird versucht, Gott lässt es nicht so. Und viele sind dabei umgekommen. Und hier hat der Herr Jesus wieder eine Antwort. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Bei den ersten beiden Versuchungen sagte der Satan, wenn du Gottes Sohn bist. Hier geht es darum, dass Satan, der Fürst dieser Welt, kämpft gegen den Fürsten jener Welt, gegen den Fürsten des Lichtes. Und jetzt soll das zukünftige Reich verhindert werden. Jetzt soll Jesus, der Sohn Gottes, gleich allen anderen Menschen werden. Er soll in Sünde hinein manövriert werden. Das ist das Ziel Satans, dass sein Reich, das Reich der Finsternis, erhalten bleibt. Dass seine Werke, alles erhalten bleibt. Im Neuen Testament wird nochmal gesagt von Menschen, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Beweis uns noch einmal, dass du Gottes Sohn bist vom Kreuz. Steig doch herab. Der Jesus hätte das beweisen können, ohne Schwierigkeiten. Aber dann wären wir heute nicht hier. Der Jesus braucht dem Satan nichts beweisen. Aber der Versucher, der macht alles, setzt alles dran, um den Sohn des Menschen oder ja, Jesus Christus uns gleich zu machen, das Werk auf Golgatha zu verhindern. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Es wird ein Reich aufgebaut werden, das nie zugrunde gehen wird. Und jetzt kommt der Satan mit einem neuen Vorschlag. Er geht auf einen hohen Berg, zeigt dem Herrn Jesus und er sieht alle Welt und die Herrlichkeit und die Reiche dieser Welt. Und er spricht dann zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Zwei Punkte. Erstmal heißt das Erste, Jesus, siehst du die Herrlichkeiten dieser Welt? Du bist doch der zukünftige König, oder nicht? Ja, ich bin der zukünftige König, dessen Reich ewig bestehen bleiben wird und es wird nie einem anderen abgegeben werden. Jesus, jetzt, schau mal, wie lange willst du noch warten, bis Gott dir das anvertraut? Wann ist deine Zeit gekommen? Du musst doch so lange warten. Ich habe den Schlüssel dazu. Ich übergebe dir das Reich. Ich kann es geben, wem ich will. Und ich habe dich auserwählt. Nur für dich würde ich dieses Reich abtreten. Mit einer Bedingung. Du musst aber erst niederfallen und mich anbeten. Merken wir die Strategie des Satans? Junge Leute von heute, wie lange noch warten? Bis zur Hochzeit? Hat Gott wirklich gesagt, bis zur Hochzeit danach erst intim zusammenkommen? Schon lange wird das nicht mehr so praktiziert. Aber was Gott vor 2000 Jahren gesagt hat, das stimmt heute immer noch. Bei ihm gibt es keinen Schattenwechsel, weil er Licht ist von allen Seiten. Wenn ich mich herstelle, dann habe ich Schatten in die Richtung. Stelle ich mich da ein, dann habe ich Schatten in die Richtung. Bei mir wechselt das alles. Auch manchmal die Meinung und die Erkenntnis. Bei Gott nicht. Er ist Licht, überall sieht. Bei ihm gibt es keinen Schattenwechsel und keine Meinungsänderung. Liebe Geschwister, wir gehen mit euch entgegen einem Reich, das nie zerstört wird. Der Jesus später selber in Vers 17, da lesen wir, von da an begann Jesus zu verkündigen, und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er selber. Und im Matthäus-Evangelium wird er als König dieses Reiches präsentiert. Er ist dem Satan nicht fügig geworden, ist ihm nicht gehorsam geworden, wie wir es wurden. Er wird ein neues Reich aufbauen. Und in diesem Reich, ihr seid die Teilnehmer dieses Reiches. Und er, in Kapitel 5, 6 und 7 erklärt der Herr Jesus, wer in diesem Reich teilnehmen wird, wer würdig geachtet ist für dieses Reich. Liebe Geschwister, lasst uns doch so leben, würdig dieses Reiches Gottes, dass wir würdig unseren König vertreten, der für uns so bezahlt hat, der hat mit seinem eigenen Leben auf der Erde für uns bezahlt. Er ist Gott und ist Mensch geworden für dich und für mich. Und dann lesen wir in Epheser und andere Briefe, denn wir waren Finsternis und Gott hat uns aus dieser Finsternis rausgerissen und zum Lichte gebracht. Und so können wir sagen, wir sind mit euch Bürger des neuen Reiches, was nie zugrunde geht. Und wenn wir heute nach Hause gehen, zuerst einen PC anmachen oder Fernsehen anschmeißen, dann achtet mal drauf, wie das Reich funktioniert, dieses zeitige Reich. Lasst uns unsere Augen richten auf den, der das zukünftige Reich bauen wird. Und er hat sich nicht geirrt, es wird alles kommen. Es kommt der Moment, wenn wir eines Tages nur vor ihm sein werden. Und ich wünsche mir, dass wir ganz treue Diener sind, denen der Herr Jesus sagen kann, ja, du guter und treuer Knecht, komm hinein in die Freude deines Herrn. Amen.